Wie hast du den Beginn der Proteste erlebt?
Zu Beginn dieses Protestes, als die Studenten auf die Straße gingen, haben wir nicht gedacht, dass es in solchem Ausmaß dann kommen würde. Und natürlich diese brutale Schlägerei gegen Studenten hat das ausgelöst, dass viel mehr Menschen dann auf den Platz gekommen sind. Und wir haben das natürlich unterstützt, wir meine ich ja Kollegen, die viel im Bereich Erinnerung und Kriegsgeschichte arbeiten, haben das als sehr wichtig empfunden. Wir arbeiten viel mit den Jugendlichen zusammen und versuchen denen demokratische Werte zu vermitteln in einem korrupten Land. Und das ist schon ein Widerspruch in sich. Wir erklären, wie das sein sollte, ja, auf den Beispielen aus dem Krieg. Und in der gleichen Zeit sehen wir, dass es in unserem Lande nicht funktioniert, sondern war immer unser Ansatz, die dazu zu bringen, als jüngere Generation etwas zu ändern in diesem Land. Und plötzlich standen wir selber vor dieser Möglichkeit und vor der Wahl, entweder das zu unterstützen oder einfach zu schweigen, zu sitzen und so tun, als ob nichts geschieht. Deswegen sind wir natürlich auch dann auf den Maidan gegangen, so nach der Möglichkeit, weil wir auch arbeiten mussten, abends oder morgens, wie es eben ging. Eines Tages war es eskaliert, weil die Polizeileute den Maidan eingekesselt haben und es gab schon mitten in der Nacht SMS-Aufrufe, kommt und unterstützt. Also die Kiewer Bevölkerung wurde dazu aufgefordert, zu dem Hauptplatz zu kommen. Das war ziemlich umständlich und schwierig, weil die Verkehrsmittel nicht funktioniert haben. Also die U-Bahn in der Innenstadt war gesperrt. Ich bin dann auch am frühen Morgen losgefahren von zu Hause, musste ein paar Stationen früher aussteigen. Dann habe ich das Glockenspiel von Michael Kloster gehört, was natürlich so unheimliche Gefühle in mir hervorrief. Das war wirklich so schauderhaft und ich hatte das Gefühl, im Mittelalter zu sein. Das war überall zu hören und ich lief ein Stück zu Fuß hoch zu dem Maidan, habe dann Kolleginnen getroffen. Es waren nicht so viele Menschen da. Es war kalt und wir froren und brauchten eine kurze Pause. Und dann sind wir zu den Kollegen ins Institut für Geschichte des Zweiten Weltkriegs gegangen, aber einen anderen Schleichweg, den ich vorher nicht kannte. Also nicht über die Hauptstraße, sondern so ein Umweg über den Berg hinauf. Wir sind ins Gebäude hineingetreten, haben noch eine Putzfrau gesehen, die gerade alles schon sauber gemacht hat. Die hat gefragt, Mädchen, wie sieht es dort aus? Ist es dann so gefährlich? Bleib doch lieber hier. Aber wir wollten nur 10, 15 Minuten bleiben. Dann sind wir wieder runter zum Ausgang und uns kommen entgegen die jungen Polizeimänner. Ich habe echt Angst bekommen. Also das war so unerwartet, weil das war eben so diese Gegnerseite, die uns so viel Angst eingejagt hat. Und hier stehen sie auf einmal vor uns. Und die waren aber auch erschrocken. Die haben gesagt, bloß habt doch nicht Angst vor uns. Wir wollen nur auf die Toilette. Das war so rührend, menschlich zu sehen, dass wir alles Menschen sind. Bloß das Regime hat uns auf verschiedene Seiten gestellt.
Kannst du noch mal sagen, wie sich eigentlich die Forderungen entwickelt haben? Also was stand am Anfang im Mittelpunkt der Proteste und wie hat sich das in schrittweise entwickelt?
Zu Beginn der Proteste war die Empörung und die Aufforderung da, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterschreiben, was irgendwie auf einmal anders gesehen wurde, mit niemandem, mit der Gesellschaft nicht abgesprochen, nicht mit den anderen politischen Parteien, sondern es war willkürliche Entscheidung, das nicht mehr zu unterzeichnen. Das war natürlich die allererste Forderung. Im Laufe veränderte sich das und natürlich die Hauptforderungen, ganz normalen Bevölkerung richteten sich auf den Kampf mit der Korruption, das am meisten die Menschen empörte. Unmöglichkeit, sich zu realisieren in dieser Gesellschaft, demokratische Werte einzusetzen, das waren natürlich die wichtigsten Forderungen.
Auch die Frage, wie denn jetzt die Perspektive aussieht. Also die Präsidentschaftswahlen stehen nun an. Im Osten ist es noch sehr, sehr chaotisch. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Und hast du das Gefühl, dass es noch eine starke Perspektive der Leute gibt, die protestiert haben auf dem Maidan? Und in welche Richtung geht das? Also ist das noch so klar verbunden mit dem EU-Assoziierungsabkommen oder was erhofft man sich jetzt?
Die Probleme, die die Ukraine heutzutage im Osten hat, würde ich eher auf einen Mangel der Ausbildung zurückführen. Die Menschen, die etwas gegen Europa haben, waren nie in Europa, in Westeuropa. und die glauben, irgendwie zurück in die Sowjetunion mit der Zeitmaschine gelangen zu können, was auch nicht mehr möglich ist. Und nur durch die Ausbildung und Aufklärungsarbeit kann man etwas schaffen in diesen Regionen. Es gibt jüngere Leute, die das anders sehen, aber problematisch ist es mit den mittleren, älteren Generationen, die noch während der Sowjetzeiten gelebt haben und hoffen auf dieses Paradies vom Staat, wie die das gewohnt waren, dass alles vom Staat gesichert war. Ja, man brauchte nichts viel zu tun, sondern man hatte einen gesicherten Job, kleine, aber soziale Leistungen und alles war gut geregelt in diesem Sinne. Westliche Zivilisationen erfordern von einem Menschen viel mehr Bemühungen, viel mehr Anstrengungen, etwas selbst zu verwirklichen, zu schaffen, etwas zu erreichen. Man soll sich ausbilden, man hat ein Ziel, man strebt danach. Das ist in der post-sowjetischen Zeit noch in vielen Köpfen so geblieben, man braucht nicht viel tun, aber die Regierung kümmert sich darum. Das ist das Problem. Wie das mit den Wahlen jetzt ausgeht, also die sogenannte letzte Volksabstimmung hat gezeigt, dass sie eigentlich scheiterte, dass sie nicht so viel Unterstützung fand. Auch in der Lugansk-Region, was uns freut, dass da die Menschen auch andere Meinung noch Mut haben, das zu sagen. So hoffe ich, dass die Präsidentschaftswahlen doch zu einem Ergebnis führen. Man kann natürlich auch nicht behaupten, dass auf den nächsten Tag alles anders ist und alles ruhig ist. Aber das wird ein sehr wichtiger Schritt, dass die Regierung und der neue Präsident offiziell anerkannt wird, auch von den anderen Staaten.
Aber die offiziellen Zahlen, an deren Richtigkeit ich nicht glaube, der Abstimmung im Osten waren ja sehr eindeutig. Oder? Also das waren ja dann so 96 oder 93%. Also das ist das, was in den deutschen Medien geschrieben wurde.
Erstens ist es nicht klar, wie viele teilgenommen haben. Ja, zweitens natürlich, wie das war, wie war das Verfahren mit der Zählung dieser Stimmen von einfachen Zetteln, die kopiert werden können ohne irgendwelche Schutzzeichen. Das ist ja... Aber der Bevölkerung im Osten ging es nicht darum, sondern wie sie sagen, sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Egal, ob das jetzt offiziell anerkannt wird oder nicht, aber für sie war das ein Versuch, etwas zu äußern gegenüber der Kiewer Regierung, dass sie eine andere Meinung haben. So verstehen wir das, den Zweck dieser Abstimmung. Das Problem ist, dass der Donbass keine richtigen Vertreter hat. Auch bei der Präsidentschaftswahl. Deswegen werden viele die Wahlen boykottieren. Die sehen keinen Vertreter ihrer Stimmen dort. Andererseits habe ich auch mit den Menschen dort gesprochen. Was ist denn der Grund? Warum empört ihr euch so? Was verärgert euch? Ja, und die sagen, dass wir den Maidan als unseren Verlust gesehen haben. Ihr habt gesiegt und wir haben verloren. Das war ja eben falsch. Ich weiß nicht, wie das dazugekommen ist, durch die Propaganda oder warum ist die Wahrnehmung so, dass wenn hier diese Bewegung gewonnen hat, dass die gleichzeitig etwas verloren haben. Das ist eben diese falsche Grundvorstellung, dass sie damit etwas verloren haben. Die Region an sich lebt von den Subventionen. Das ist keine starke wirtschaftliche Region, obwohl sie Rohstoffe hat. Aber man weiß ja, wie das mit diesen Bergwerken dort ist. Also, es ist Katastrophe, wie die Menschen dort leben. Und das wäre eine leichte Lösung zu sagen, ja, jetzt geben wir das weg, wollen wir damit nichts zu tun haben. Mhm. Ja, aber es geht ja auch um die Bevölkerung, die, wie du richtig sagst, sich im Stich gelassen fühlt. Deswegen soll man alle Bemühungen unternehmen, um das Land jetzt so einheitlich zu halten, wie das möglich ist.
Was lässt sich denn glauben, dass sich mit der neuen Regierung, wer auch immer an der Spitze steht, was ändert?
Ja, die Korruption finde ich das schlimmste Problem. Überall, überhaupt. Aber das gesellschaftliche Bewusstsein ist anders geworden. Also jetzt sind viele Menschen aktiver geworden und sind bereit, sich einzusetzen, um diese neue Politik und Regierung zu kontrollieren, damit zu arbeiten, Vereine zu gründen, so wie das normal ist. Ja? Das fehlte, also diese Ebene der gesellschaftlichen, öffentlichen Institutionen fehlte total. Also jeder tat so, als irgendwas passiert ohne unsere Mitwirkung. Nur passive Wahrnehmung war die ganze Bank, konnte gar nichts viel unterstützen, unternehmen. Und jetzt sehe ich die Bereitschaft, etwas aktiv zu machen.